Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Schule aktuell, der Podcast. Ich bin Jan Martensen, Lehrer und Ihr Podcast-Host hier im schleswig-holsteinischen Bildungsministerium. Herzlich willkommen. Es gibt eine Gruppe Kinder und Jugendliche, die man als Lehrkraft und auch als Mitschülerin oder Mitschüler an einer öffentlichen Schule nicht so ausführlich kennenlernen kann wie die anderen Schülerinnen und Schüler, weil sie in Familien mit einem speziellen Beruf der Eltern leben. Es geht um, genau, die Kinder von beruflich Reisenden, um die Kinder von Schaustellerinnen und Schaustellern aus Zirkusfamilien, von ambulanten Händlerinnen und Händlern oder aus Puppenspielfamilien. Außerdem befrage ich Silva Jürgensen, sie ist Kreisfachberaterin für kulturelle Bildung und Kinderzirkus-Veteranin. Unter anderem war sie eine der Gründerinnen der beiden Zirkusprojekte Vic Tonelli und Claudini, die beide in ihrem jeweiligen Stadtteil weit über die Schulgrenzen hinaus eine intensive Wirkung entfalteten und bis heute den Charakter von unzähligen ehemaligen Kindern und Jugendlichen prägen. Diese Folge bietet, trotz der schmissigen Überschrift, dennoch viel mehr als bunte Lichter und Clowns, das aber eben auch. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes. Schön, dass Sie uns heute zuhören. Manege frei. Gilt die allgemeine Schulpflicht auch und vollumfänglich für die Tochter des Zirkusdirektors und den Sohn der Besitzerin einer Verlosung? Kann man auch auf Reisen lernen? Welche speziellen Bedürfnisse haben die Kinder beruflich Reisender und fahren sie jemals auf Klassenfahrt? Ich habe darüber und über viele weitere Punkte gesprochen mit Martina Fey aus dem Bildungsministerium und mit Thomas Hallbeck aus Neumünster, dessen Familie seit Jahrzehnten im gesamten Bundesgebiet unterwegs ist und der auch stellvertretender Bildungsbeauftragter im Deutschen Schaustellerbund ist. Frau Fey, 120 Kinder ungefähr. Kinder und Jugendliche werden bei uns in Schleswig-Holstein als Kinder beruflich Reisender beschult. Was ist aus Ihrer ministeriellen Sicht das Besondere an dieser Gruppe?
Ja, das ganz Besondere ist natürlich, dass diese Kinder Eltern haben, die ein Reisegewerbe ausüben. Und das bedeutet, dass die Kinder eben wechselhaft auch an anderen Orten beschult werden müssen. Die haben ja auch die Schulpflicht, so wie alle Kinder bei uns im Land. Und diese Schülerinnen und Schüler müssen eben nochmal eine besondere Unterstützung, ein besonderes System haben, damit das gut funktioniert, damit sie eben auch zum Bildungserfolg kommen.
Genau, wie alle anderen Kinder und Jugendlichen, die aber ja meistens nach der Grundschulzeit einmal die Schule wechseln, vielleicht noch ein zweites Mal, weil sie die Schulart ändern müssen oder jemand umzieht. Aber eigentlich geht man ja fast immer auf 2 bis 3 Schulen in seiner Schulkarriere. Und das ist bei Kindern von beruflich Reisenden nicht automatisch so.
Genau, also wir haben ja auch Kinder, die manchmal nicht nur in Schleswig-Holstein reisen, sondern wir haben auch diejenigen, die bundesweit unterwegs sind oder sogar in Europa. Und da wird es dann natürlich schwierig. Und das muss gut überlegt werden, wie das funktionieren kann.
Herr Hallbeck, Sie haben ja durch Ihre Familie einen hervorragenden Einblick in die aktuelle Beschulungssituation und natürlich auch durch Ihre Kolleginnen und Kollegen. Sie sprechen ja miteinander, waren aber selbst, habe ich gehört, auch mal ein Schulkind. Wie unterscheidet sich der Schulalltag für das Kind eines Schaustellers, einer Schaustellerin heute von damals oder neulich?
Naja, früher lag das immer mehr in unserer eigenen Hand, wie wir denn damit umgehen oder der Eltern. Und heute sind wir näher dran. Also wir sind mit den Bereichslehrern, die dann auch dahinten darauf achten, dass dann auch alles seinen normalen Gang geht. Früher war das, stand immer das Geschäft im Vordergrund bei den Schaustellern. Und dann war es nicht ganz so dramatisch schlimm, wenn ein Schulabschluss nicht da war oder so. Wenn, Hauptsache, man konnte rechnen und schreiben. Und das war dann gut genug, um den Betrieb zu führen.
Also kannst du lesen, kannst du rechnen, bist du ein feiner Kerl, dann kannst du los.
Ja, dann habe ich schon mal die Grundvoraussetzung, ist da. Also du musst ja rechnen können, damit du deine Kassen machen kannst. Und dass du auch mit dem Publikum da gut zurechtkommst, dass du da nicht zu kurz kommst. Ne? Und das Schreiben ist natürlich klar, du musst ja Bewerbungen schreiben können, ne, für die Plätze. Und das ist dann nach damaliger Sicht dann ausreichend gewesen.
Aber es gibt eine Art Umdenken bis heute. Das heißt also, heute ist der Fokus durchaus auf, also man würde schon gerne einen Schulabschluss sehen bei den Kindern.
Also mittlerweile ist es auch bei uns durchgedrungen. Eine gute Ausbildung ist sehr, sehr erfolgsversprechend. Und wir haben 2004 den Fachbereich im Deutschen Schaustellerbund, den Fachbereich Bildung eingeführt. Das war damals mein Bruder, der heutige Vizepräsident ist im Deutschen Schaustellerbund. Und da haben wir dann angefangen, diese Dinge auf den Weg zu bringen, was natürlich nicht so einfach war. Und heutzutage sind wir eigentlich sehr erfolgreich, denn wir sind, ich möchte mal behaupten, die einzige Berufsgruppe, wo extra Lehrer für abgestellt werden, damit sie auch ihren Bildungsstand erreichen können, der erforderlich ist, um im Leben bestehen zu können. Und das macht uns auch sehr, sehr stolz, dass wir das erreicht haben können. Und wir sind auch, wir arbeiten länderübergreifend. Also die Bereichslehrer der verschiedenen Bundesländer arbeiten Hand in Hand. Die kommunizieren untereinander und so, dass die Schüler dann immer durchgereicht werden, dass dann das auch mit dem Stoff funktioniert. Also wir sind da dem Föderalismus ein Stück weit voraus. Und es hat sich auch bemerkbar gemacht, der Bildungsstand bei uns ist deutlich besser geworden. Wir haben mittlerweile Abiturienten, die ihr Abitur auf der Reise machen konnten. Das war früher undenkbar.
Wie genau das jetzt konkret aussieht, wenn man auf der Reise seinen Schulabschluss macht, dazu kommen wir nachher noch. Ich muss einmal ganz kurz noch für die, die das noch nicht wissen, nachfragen. Der Deutsche Schaustellerbund ist sozusagen ihre Interessensvertretung als Lobbyorganisation sozusagen. Also die kämpfen für die Belange von Schaustellerinnen und Schaustellern. Ist das richtig?
Der Deutsche Schaustellerbund ist die Dachorganisation der einzelnen Verbände. Wir haben ungefähr 100 organisierte Verbände im Deutschen Schaustellerbund, vertreten 5000 Mitglieder. Und der Deutsche Schaustellerbund ist auch aufgegliedert in verschiedene Fachgruppen. Da gibt es die sogenannten Fachberater, einmal Fahrgeschäfte, Spielgeschäfte, Schießgeschäfte. Und da haben wir damals den Bereich Bildung mit eingefügt.
Frau Fey, wie ist es denn eigentlich in Schleswig-Holstein geregelt? Wie genau helfen wir den Familien, die Schulpflicht zu erfüllen und die Kinder, das hatten wir ja eben schon gehört, zu Schulabschlüssen zu begleiten? Wie ist der Lernzuwachs sichergestellt? Wie ist das Erreichen von Lernzielen geplant, obwohl die Kinder ja oft den Standort wechseln?
Ja, ich würde zunächst gerne noch mal Herrn Heuberg ergänzen. Die KMK-Arbeitsgruppe, die wir haben, eben die bundesweit sich auch regelmäßig trifft und die Absprachen dort vorbereitet für den Schulausschuss. Also das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt, dass wir da eben auch dieses bundesweite Reisen im Blick haben und uns da abstimmen. Das nochmal als Ergänzung. Und das Besondere bei uns auch in Schleswig-Holstein zum DSB nochmal, dass unsere Ministerin sich wirklich einmal im Jahr auch mit Vertretern und Vertreterinnen des DSB trifft. Und dass man da eben auch nochmal in den Austausch geht, weil es so besondere Bedarfe sind. Und so wurde eben vor einigen Jahren verabredet, dass es Stammschulen gibt. Das ist eben die Schule, wo die Kinder eben auch mit ihrer Familie wohnen. Es gibt Stützpunktschulen. Das bedeutet, wenn die Familie mit ihren schulpflichtigen Kindern auf der Reise sind, dann ist eben die naheliegende Schule, zum Beispiel eine Grundschule, wird dann zur Stützpunktschule. Das bedeutet aber auch, dass man jetzt natürlich eine Verbindung zwischen Stamm und Stützpunktschule herstellen muss. Und da sind die Bereichslehrkräfte. Wir haben zwei in Schleswig-Holstein. Auch das ist eine besonders vorteilhafte Situation. Das ist nicht in allen Bundesländern so auskömmlich geregelt. Also wir sind eben aber auch ein größeres Land. Die müssen ja sonst viel fahren, haben sich das ein bisschen aufgeteilt und die helfen eben auch den Familien dabei und auch den Lehrkräften vor Ort, wie man eben jetzt das gut einfädelt, damit die Kinder auch regelmäßig diese Schulbesuche umsetzen können. Ja, und dann ist auch das Schultagebuch wichtig. Also bislang haben wir das in Papierform, sodass eben die Stamm- und Stützpunktschulen können dann im Schultagebuch eben auch praktisch nachweisen, dass die Kinder die Schule besucht haben.
Das ist wie so eine Art Journal, was die Kinder dabei haben. Das müssen sie dabei haben, so eine Art Klassenbuch für eine Person. Ne?
Genau, damit eben auch in der nächsten Schule klar ist, wo müssen wir denn weiterarbeiten mit dem Kind, auch inhaltlich, was ist vorab gelaufen. Manchmal haben die Kinder auch Lernpakete mit dabei. Das ist also individuell unterschiedlich.
Wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, dann kommt immer wieder auch der Begriff BKOSCH auf den Bildschirm. Wenn man das googelt oder wenn man die Forderungen sozusagen liest oder die Zusammenfassung der Wege, die Schaustellerbeschulung gegangen ist. Können Sie uns diesen Begriff erklären?
Ja, gerne. Also BKOSCH, das ist die Abkürzung für berufliche Kompetenzen für Schausteller. Und das ist auch eine Besonderheit für Schleswig-Holstein. Ich finde es toll, dass wir das hier mal so auch alles erzählen können. Also wir sind einer von drei Standorten in Deutschland, wo wir eben BKOSCH, das ist die berufliche Bildung praktisch, die wir anbieten, nachdem eben die allgemeine Schulpflicht erfüllt wurde. Und das ist ja nicht so einfach, wenn Kinder reisen. Wie soll man das machen? Die können nicht jeden Tag oder jede Woche an eine neue berufsbildende Schule gehen. Und so hat man sich auf KMK-Ebene vor vielen Jahren überlegt, dass wir das so machen, dass in der reisefreien Zeit im Januar, Februar wird eben Kompaktangebot, BKOSCH angeboten. Bei uns ist es in Neumünster, die Walter-Lehmkuhl-Schule, die sich da bereit erklärt hat und das ganz toll auch umsetzt. Das kann auch vielleicht Herr Heubeck noch mal ergänzen, denn der besucht ja auch regelmäßig die Gruppen, die dort sind. Und die Maßnahme geht dann bis zu 3 Jahre. Wir bieten da auch Online-Unterricht an, falls Schulabschlüsse eben noch nachgeholt werden müssen.
Herr Heuberg, ist das denn so, wie man sich das, wenn man nicht viel nachdenkt, sofort vorstellt? Also während die Eltern im Kassenhäuschen oder an der Mandelbrenntrommel zugange sind, bearbeitet das Kind an Ort und Stelle seine Hausaufgaben. Also während sie Chips verkaufen für die Mexiko-Fahrt, sitzt neben ihnen ein 9-Jähriger, der Kommasetzung übt.
Also nicht direkt im Geschäft, sondern die sitzen dann im Wohnwagen und erledigen dann ihre Hausaufgaben. Natürlich entstehen auch mal Fragen, braucht man mal Hilfe von den Eltern und dann wird eben die Zeit genommen, wird mal kurz reingeschaut.
Und weil Schausteller immer so spät ins Bett gehen, haben die Kinder auch nie zur ersten Stunde, ne? Die können immer ausschlafen.
Nein, also die können sich das nicht aussuchen. Die müssen tatsächlich auch, wie alle anderen Kinder auch, zur ersten Stunde da sein. Aber das kann man auch regeln. Die Kinder werden natürlich vorher ins Bett gesteckt, ist auch klar. Ich weiß es auch aus meiner Zeit noch. Ich habe dann immer noch aus dem Fenster geschaut damals. Ich hörte ja immer die Musik. Und ich erkannte ja auch die Stimmen von den Ansagen. Denn das war eine, meine Tante hat einen Autoscooter, das, Tante Hannelore spricht da mal gerade wieder. Ne? Und da gibt es auch so einen Nebeneffekt. Man hat ja die Musik immer gehört. Und das waren so alte, zu meiner Zeit, immer war noch viel deutsche Musik. Und ich kann immer die Texte mitsingen, obwohl ich nie irgendwie diese Schallplatten besessen habe oder sonst irgendwas. Da fragen meine Kinder, was machst du denn da? Ich kann Adamo kenne ich von rauf bis runter, ne? Weil ich das immer mitbekommen habe. Das sind so die Erfahrungen, die man dann als Schauspielerkind macht. Aber wie gesagt, wir sind immer pünktlich zur Schule gekommen. Da hat man auch drauf geachtet. Schwieriger ist es dann geworden, wenn wir einen Ortswechsel hatten. Wenn wir dann der Nachtabbau begann und dann nochmal der Transport gefahren werden, die Wohnwagen gefahren werden musste, dann ist schon mal so ein Tag ausgefallen, weil wir sind dann angekommen, da war die Schule schon in Gange am nächsten. Und da war auch nicht mehr möglich, da noch hinzugehen, weil man ja übernächtigt war.
Das heißt aber schon, dass junge Schaustellerinnen und Schausteller, die kleine Kinder haben, ja nun irgendwie dann dreifach belastet sind. Also nicht nur Beruf und eine junge Familie in Gang halten, sondern auch noch sich um diese ganze Logistik drumherum kümmern, die ja ihrem normalen Alltag als Schaustellerin und Schausteller irgendwie diametral entgegenläuft. Heißt das, dass man sich dann auf dem Platz, was diese Kinderbetreuung und so weiter angeht und Hausaufgabenhilfe, auch ganz besonders doll gegenseitig helfen muss? Oder ist da jeder auf sich allein gestellt?
Nein, das bleibt ja nicht aus. Mitunter hilft man sich auch gegenseitig. Wenn man dann Probleme hat, dann tauscht man sich natürlich aus, das ist klar. Aber diese Belastung, das ist natürlich ist eine Herausforderung als Schausteller, ne? Das ist schon so. Aber wie gesagt, wir sind damit groß geworden und wir kriegen das auch immer irgendwie geregelt.
Sie beide werben ja auf allen Ebenen immer wieder um auch pädagogisches Verständnis. Wahrscheinlich auch, weil die Kinder durch die vielen Ortswechsel nicht immer die gleiche ermutigende Förderung und Hilfe erhalten, die andere Kinder jetzt zum Beispiel in einer normalisierten Schulsituation, also in der Regelschule, bitte möglichst unbedingt alle haben sollen.
Ja, das ist so. Aber mir helfen da wirklich die beiden Bereichslehrkräfte, die wir haben und die eine super Arbeit machen. Wenn es irgendwo hakt oder Probleme gibt, dann versuchen die natürlich erstmal mit Schulleitungen zu sprechen vor Ort oder sie sprechen mit den Schulrätinnen und Schulräten. Und wenn es mal so Einzelfälle gibt, auch mal so im Fall, dass sonderpädagogischer Förderbedarf da ist, dann setzen wir uns zusammen und notfalls fahre ich da auch hin vor Ort und wir sitzen dann in großer Runde mit den Eltern und überlegen eine gute Lösung und das klappt.
Auf der anderen Seite haben die Kinder beruflich Reisender ja auch nicht nur Nachteile davon, dass sie reisen und dass sie Kinder von Schaustellerinnen und Schausteller sind, was Schule angeht, sondern die verfügen ja teilweise über sehr hohe Kompetenzen, die andere Kinder in dem Alter gar nicht haben. Können Sie da mal welche nennen?
Auf jeden Fall, eine hohe soziale Kompetenz sogar, weil unsere Kinder ja immer mit vielen Menschen groß werden. Das fängt von klein auf an. Wir haben immer mit Menschen zu tun. Die Angestellten, die ja praktisch mit uns mitreisen, das sind schon mehr oder weniger Familienangehörige. Und da lernt man und natürlich das Publikum. Wir sind ja ein Schmelztiegel, was Besucher angeht. Da sind ja alle Klassen vertreten und die Kinder, wir als Kinder, ich bin ja damals auch immer da rumgelaufen, wir lernen dann immer Leute kennen und wir lernen dadurch auch mit gewissen Situationen umzugehen. Das kriegt man dann so mit. Und das ist natürlich ein großer Vorteil anderen Kindern gegenüber.
Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe noch nie irgendeine Schaustellerfamilie getroffen, bei der nicht alle irgendwie Macherinnen und Macher waren. Ne? Da bleibt keiner mal rumsitzen, zwei Wochen rumsitzen, sondern die haben immer irgendwie Hummeln im Hintern und müssen immer los und müssen immer irgendwas machen. Täuscht der Eindruck oder sehen Sie
das von innen aus? Nee, das ist unsere DNA. Ne? Wir müssen. Wenn wir nicht machen, dann bleiben wir auf der Strecke. Also wir müssen uns immer irgendwie kümmern. Ne? Das ist unser Geschäft, ist unser Leben, unser Lebensunterhalt. Und das ist verwurzelt bei uns.
Ganz fest zur Schule oder zur Schulpflicht gehört auch die Pflicht zur Teilnahme an Schulveranstaltungen. Natürlich kann man jetzt das Schaustellekind, das gerade aber in, sagen wir, Heide auf dem Platz mit seinen Eltern ist, nicht dazu zwingen, in Kronshagen in Rendsburg-Eckernförde am Weihnachtsbasar teilzunehmen, weil es ja wahrscheinlich dann gerade ganz anders beschult wird. Aber heißt das automatisch dann, dass man als Schaustellekind auch nie auf eine Klassenfahrt fahren kann?
Das stimmt nicht ganz so. Also Kinder, ich habe damals auch tatsächlich auf Klassenfahrten, an Klassenfahrten teilgenommen. Und ich habe jetzt gerade aktuell den Fall gehabt, einer meiner Enkel, da stand auch die Frage der Stammschule, wir fahren Klassenfahrt, kann er mit? Natürlich kann er mit. Ne? Er wollte dann erst nicht so, hatte ein bisschen Bedenken, aber er ist dann mitgefahren.
Weil er nicht so gerne reist? Oder?
Ja, es war für ihn ungewohnt.
Okay.
Ne? Er hat natürlich nicht so gerne reist. Aber er war nachher sichtlich erfreut und er hat sich bedankt, dass er denn da mitmachen durfte. Und das war eine ganz tolle Erfahrung für ihn. Und ich habe 3 oder 4 Klassenfahrten damals tatsächlich mitgemacht. Natürlich ist es immer ein bisschen schwieriger. Meine Eltern mussten mich dann hinbringen nach Neumünster. Und dann hatten wir da eine Bekannte, die hat mich dann aufgenommen, da ich dann morgens dann direkt an der Klassenfahrt teilnehmen konnte. Da hatten wir dann ein bisschen Glück. Die ganze Familie reist ja, also es war keine Oma, Opa da, wo ich hätte die Nacht dann verbringen können. Und das hat funktioniert. Und ich habe es nicht bereut, ich habe gerne daran teilgenommen.
Frau Fey, wo erfahre ich denn als Hörerin oder Hörer jetzt mehr, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte da irgendwie tiefer einsteigen in dieses ja scheinbare Orchideenthema?
Ja, also wir können im Bildungsportal, wir können dort nachschauen. Dort gibt es eben auch Informationen zum Thema Kinder beruflich Reisender. Und vor allem sind dort auch die Telefonnummern der beiden Bereichslehrkräfte angegeben. Und die sollte man dann sofort wählen, wenn es Fragen gibt oder auch Einzelunterstützungsbedarf ist.
Danke, dass Sie beide Zeit hatten. Das war ein Gespräch, das mit hoher Wahrscheinlichkeit für unsere Hörerinnen und Hörer ganz viele neue Einblicke ermöglicht hat. Alles Gute für Sie.
Dankeschön, sehr gerne.
Gute Nachrichten für mich. Wir sprechen jetzt über eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Es geht jetzt um Zirkus. Und für dieses Thema Zirkus in der Schule, Zirkus mit Kindern und Jugendlichen, habe ich mir eine alte Freundin eingeladen, die mir schon mal Jonglieren beigebracht hat, als ich nämlich noch ein Kind war. Und deswegen duzen wir uns herzlich willkommen, Silva Britt Jürgensen.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein, Jan.
Danke, dass du Zeit hast. Du bist ja nicht nur kulturelle Fachberaterin in Schleswig-Holsteins, wie du sagst, schönstem Kreis.
In Flensburg.
Genau, sondern auch Lehrkraft mit Leib und Seele. Kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen?
Ja, also originär bin ich Sonderschullehrerin und arbeite auch in der Inklusion mit halber Stelle. Mit einer anderen halben Stelle bin ich Fachberaterin für kulturelle Bildung in der schönen Stadt Flensburg. Und ich bin auch Spiel- und Theaterpädagogin und habe manchmal auch nebenberuflich und freiberuflich in kulturellen Projekten gearbeitet und unter anderem damals auch in dem wunderbaren Zirkus, in dem wir uns kennengelernt haben.
Der war getragen von einem Jugendtreff, Jugendtreff Nord in Kiel und hieß, weil er in der Wieg lag, Kiel-Wieg, Zirkus Victonelli.
Ganz genau.
Man spricht heute noch von ihm, man spricht aber auch noch von deinen anderen Kinderzirkusprojekten, die du an Schulen gemacht hast. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dass Zirkus mit Kindern eine gute Idee sein könnte aus pädagogischer Sicht?
Ja, also die Spiel- und Theaterpädagogik hat sehr viele partizipative Elemente und auch demokratische Teile. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich Zirkus mache, dann sind die Kinder wach, sie sind anwesend, es geht um Gruppe, es geht um das, was ich kann, es geht um das Gelingen und es geht vor allen Dingen um das Miteinander, um das Aushandeln. Der Zirkus, von dem du gerade sprachst, der damals noch im Jugendtreff war, musste dann aus bestimmten Gründen schließen. Und dann habe ich damals meine Chefin gefragt, ob ich den Zirkus im Settingwechsel von der offenen Jugendarbeit in die Schule transportieren darf. Wir hatten unheimlich viele Requisiten, Laufkugeln, Hochstelzen, Feuerjonglage und es lag gerade brach. Es gehörte ja der Stadt Kiel, also habe ich gefragt und ich durfte. Und es war richtig, richtig schön, das zu entwickeln.
Weil eben deine Dienststelle, deine Schule, dein Hauptjob auch von der Stadt Kiel getragen wurde.
Ja, vom Land sozusagen. Ne?
Genau. Ja, aber die Schule lag ja in Kiel, dass sozusagen also der Schulträger sein Mobiliar, das ihm ja schon gehörte,
transferieren konnte.
Ja, super, alles klar. Welche konkreten Vorteile siehst du denn für die Kinder, wenn sie am Zirkusprojekt teilnehmen? Der erste ist ja, es macht wahrscheinlich viel Spaß.
Ja, es macht viel Spaß. Und also wir reden heutzutage alle von Selbstwirksamkeit und das habe ich sehen können. Ich konnte sehen, dass Kinder Erfolge hatten. Weißt du, Kannst du dich daran erinnern, dass die Anfänge waren vom Kieler Institut für Suchtprävention, dass es Wochenenden waren und wie unglaublich es war, dass am Freitag Kinder kamen, die eigentlich keine Idee hatten von Akrobatik, keine Idee von Jonglage, am Sonntagnachmittag vor vollem Haus sozusagen präsentiert wurde mit 3 Tüchern, mit 2 Bällen, eine große Akrobatiknummer. Dieser Erfolg, dass ich in relativ kurzer Zeit merken kann, wozu ich in der Lage bin, mit anderen in einer Gemeinschaft, das halte ich für eine ganz große Kraft der Zirkuspädagogik und das wollte ich vertiefen.
Das heißt, dass, die erste Fliegenfalle ist es laut, ist es bunt, man lacht ganz viel, die hilft, dass man dann reingezogen wird, aber dann ist es auch sofort super, weil man schon nach ganz kurzer Zeit erste Erfolge hat.
Richtig. Wenn man dann einen Zirkus entwickelt, der so wie wir an der Schule sozusagen seinen Aufenthaltsort hatte, war es so, dass wir uns wöchentlich trafen und wöchentliche Trainingseinheiten hatten. Und wir hatten du brauchst immer diese Aufführung. Du brauchst den Prozess, um es zu entwickeln, aber du brauchst das Produkt.
Als Ziel.
Und das Schöne bei unserem Zirkus war, es war ein Theaterzirkus. Das heißt, wir haben uns eine Aufführung ausgedacht. Und die Kinder und Jugendlichen konnten sagen, was sie sich wünschten. Zum Beispiel wünschten sie sich, im Weltall zu sein. Dann waren die Laufkugeln natürlich Planeten. Es waren ihre Ideen. Ich habe das Stück geschrieben. Und sie kamen drin vor mit ihren Ideen. Und wir haben eine Aufführung zu Weihnachten gemacht in einem Altersheim. Wir haben Aufführungen gemacht auf dem Stadtteilfest während der Kieler Woche. Wir haben Aufführungen gemacht für die Vorschulkinder bei uns auf dem Schulhof. Der Schulhof wurde renaturiert und gleichzeitig wurde dafür gesorgt, dass das Zirkuszelt da aufgestellt werden konnte. Und das hat dazu geführt, dass im Grunde genommen, heute würde man sagen, Quartiersarbeit. Also die Schule bekam einen anderen Stellenwert im Stadtteil.
Dieser Podcast wird auch von einigen Eltern gehört, von Erziehungsberechtigten. Und wenn die sich jetzt überlegen, das wollen wir vielleicht mal vorschlagen in der Schule, statistisch gesehen, stoßen sie da dann auf Widerstand oder würden sie damit die Türen einrennen?
Das ist eine sehr interessante Frage, Jan. Also ich glaube, dass man auf jeden Fall bei Lehrkräften aus dem Bereich ästhetisch-musische Bildung oder vielleicht Schulen, die Profile im Bereich kulturelle Bildung haben, was ich ja weiß als Kreisfachberaterin, oder auch Sportlehrern, da bestimmt auf offene Ohren stoßen kann. Also ich halte viel von Zirkus als Disziplin für die, sag ich mal, Lösung, die wir heute brauchen, ne? Also genau diese Sache, eine Herausforderung annehmen, nicht aufgeben, Durchhaltefähigkeit zeigen, in einer Gruppe agieren, Dinge aushandeln. Also viele Ideen von den Schülerinnen und Schülern der Choreografien, die habe ich aufgenommen. Also ich hatte natürlich Ideen, aber wenn sie bessere Ideen hatten, habe ich die genommen. Und ich glaube, dass Eltern sehen, wenn die Kinder schon mit gepackten, eine halbe Stunde später sozusagen den Rucksack haben, weil sie gleich zur Probe wollen, dass da etwas ist, was die Kinder dorthin zieht. Und ich habe viele Eltern gehabt, die mitgeholfen haben. Das Zirkus kann man nicht alleine machen. Du brauchst sozusagen Stuff, neudeutsch. Eltern, die schminken, Eltern, die Requisite machen, Eltern, die nähen. Und die Kompetenzen gibt es. Und dann sehen wiederum Kinder, dass sich die Eltern engagieren und das wiederum erfreut ja Schule, weil Schule dann merkt, ich muss nicht alle Ressourcen stellen. Ne? Es ist die Frage, ob und wie man quasi Räume dafür erfindet, dass das möglich wird.
Meine Anschlussfrage wird dich überraschen. Wie erfindet man denn Räume, damit das möglich wird?
Ich glaube, gerade bei der Experimentierklausel, die ja sozusagen, wo wir viele Konferenzen hatten, ging es immer darum, wie schaffe ich Freiräume, wie kann ich neu denken? Ich glaube, dass es total möglich ist, Freiräume zu schaffen, um wie zum Beispiel Übergänge zu schaffen zum Thema offene Ganztagsschule. Wie kann ich mir Kooperationspartner reinholen? Dann gibt es die Möglichkeiten, wie kann ich Stunden zusammenlegen? Ne, so, also Sportunterricht oder AGs zusammen verknüpfen. Wie schaffe ich vielleicht Bänder? Also Schulen, die Kulturschulen geworden sind, haben oft eine strukturelle Veränderung, um Freiräume zu schaffen. Und wenn es zum Beispiel selbstorganisiertes Lernen auf der einen Seite ist für höhere Klassenstufen, um zum Beispiel Stunden zu schaffen für andere Zusammenlegungen. Und ich glaube, man muss eine Idee haben und brainstormen. Und was ich gelernt habe, einfach anfangen. Wenn man mir gesagt hätte, bei der ersten Idee, dass ich am Ende einen Kinderzirkus habe.
Moment kurz, bei der ersten Idee hattest du ja weder Requisiten, noch ein Zelt,
genau,
noch ein Team,
ja,
noch eine Beschallungsanlage. Und du hattest auch noch nicht mal eine Idee, welche Musik du wolltest. Du hattest nur Lust auf Zirkus, richtig?
Richtig.
Wie lange hat es denn gedauert bis zur ersten Aufführung von der Entscheidung, dass du es machen willst?
Na, ich hatte ja quasi die Erfahrung aus dem Jugendtreff. Und im Grunde genommen habe ich das Wissen mitgenommen. Ich hatte die Dinge dort und dann war eigentlich nach einem Jahr die erste Aufführung.
Das ist aber ja in Schulleben gemessen total schnell, wenn die Entscheidung, das zu tun und auch die Aufführung im gleichen Schuljahr lagen.
Ja, das kann man so sagen. Also wir sind im Grunde genommen am Ende des Schuljahres dann zum Kids-Festival gewandert, ne? Also das war, wenn ich da jetzt mal so zurückdenke, war das eigentlich ganz schön großartig. Ich glaube, man vergisst manchmal, dass man gute Dinge schafft, weil man es dann für normal empfindet, ja.
Das heißt, du würdest Lehrkräften empfehlen, die das machen wollen oder Menschen, die das Projekt an einer Schule installieren wollen, einfach erstmal anzufangen, dann auch offensichtlich gerne in klein.
Ja,
bitte. Und dann aber auch wachsen lassen.
Ja, das Interessante ist, dass die Dinge ein Eigenleben bekommen. Also ich würde empfehlen, mit einer zweistündigen AG anzufangen. Ich würde empfehlen, eine Projektwoche vielleicht zu machen. Ich würde mir aber auf alle Fälle empfehlen, Expertise dazu zu holen. Es gibt tatsächlich mittlerweile auch Kinderzirkusse oder Theaterpädagogen, die Zirkus als Disziplin in den Vordergrund stellen. Zum Beispiel die Meermanege jetzt in Kiel fällt mir ein. Die gab es ja damals gar nicht. So, und Equipment kann man auch leihen, ne? Zum Beispiel bei der Landesvereinigung für kulturelle Kinder- und Jugendbildung. Ganz klein, ne? Also ein paar Tücher. Ich würde mir genau überlegen, ich würde nicht mit ganz vielen Disziplinen anfangen. Akrobatik geht gut, Jonglage geht gut, Clowns geht gut. Es gibt sogar vorgefertigte Clownsstücke, sodass ich erstmal mich selber sicher fühle als Lehrkraft. Und im Anleiten bin ich ja Profi. So, und dann ist es so, wie reagieren die Kinder da drauf und wo bekomme ich vielleicht eine Mutter, die Lust hat zu schminken? Also es gehört schon dazu, dass ich mich verkleide am Ende und dass ein bisschen eine Rollenveränderung stattfindet.
Und man kann natürlich auch sagen, wer von euch hat dann vielleicht was, von dem er findet, dass man es aufführen kann. Und so sind in verschiedenen Projekten auch witzige Zaubertricks vorgeschlagen worden. Einer hat gesagt, mein Onkel ist ein Derwisch, ich kann diesen Tanz auch. Das haben wir gesehen in so einem Varieté-Projekt. Oder, und das ist eben auch ganz charmant, ein Kind hat mal gesagt, ich kann Fische nachmachen. Und dann kriegt das natürlich einen tollen, clownesken Charakter, wenn jemand auf die Bühne geht und 30 Sekunden einen Hering macht. Die Zuschauer sind ausgerastet. Und auf die Idee wäre vor den Erwachsenen keiner von sich aus gekommen. Also das ist auch so eine These, dass sozusagen in den Kindern schon so viel ist, dass andere mitreißen kann.
Genau, ich glaube, was man wirklich braucht, ist eine gute Aufmerksamkeit und ein Gewahrsein für das, was die Kinder sozusagen selber produzieren. Also ich hatte immer ein Buch dabei, um mir Gags oder Witze aufzuschreiben oder nochmal zu wiederholen. Und wir haben das eingebaut. Und ich glaube, dieses im Grunde genommen erstmal safe anfangen, und dann gucken, was passiert und mit den Kindern in einem Dialog sein, das dann aufnehmen, so wie du es sagst. Und dann merken die Kinder, das sind meine Ideen und dann wachsen sie. Und dann wächst du auch mit den Kindern, mit dem, was passiert. Also ich hätte niemals gedacht, dass so großartige, berührende, kurze Sequenzen daraus kommen können. Und es sind eigentlich die Kinder, die dann eintauchen in diesen Prozess. Und das hat mich berührt und das wiederum hat die Kinder berührt. Ich würde mal sagen, es ist ein bisschen ansteckend.
Und genau das erhoffe ich mir von diesem Interview. Vielen Dank, dass du heute Zeit für uns hattest. Ich glaube, es werden Menschen angesteckt sein.
Das hoffe ich. Danke.
Wussten Sie schon, dass das Gymnasium Schloss Plön einen besonderen ehemaligen Verein hervorgebracht hat? Die Vereinigung der Butenplöner e.V. wurde 1951 von ehemaligen Schülern des Plöner Internats gegründet und besteht nun seit über 70 Jahren. Sie vereint rund 900 ehemalige Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiter des Gymnasiums Schloss Plön. Die Mitglieder in 22 Ländern weltweit verteilt fühlen sich ihrer alten Schule und dem Internat verbunden. Sie treffen sich mindestens einmal im Jahr und unterstützen ihre alte Schule, unter anderem im Wassersport. Dem Verein gehört übrigens seit 1999 auch das stattliche Bootshaus, das Generationen von Schülerinnen und Schülern viel bedeutet. Produktionsteam Beate Hinse, Patricia Zimnick, Kai-Ole Nissen, David Ermes, Jan Martensen. Schule aktuell erscheint als redaktioneller Beitrag des Ministeriums für allgemeine und berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Wiedergegebene Meinungen entsprechen nicht zwangsläufig der Meinung der Ministerin, der Redaktion oder des Produktionsteams.